ARD.
Ich meine, wir Deutsche sollten nicht vergessen, was von 1933 bis 1945 sich abgespielt hat. Wir dürften auch nicht vergessen, welches Unglück durch die nationalsozialistische Regierung über die ganze Welt gekommen ist. Und ich meine, wir dürfen auch nicht vergessen, dass noch heute fast alle Völker der Erde schwer zu leiden haben unter den Folgen dieses Krieges.
Konrad Adenauer bei einer Bundestagsdebatte am 24. November 1949, in der er die Prinzipien seiner Außenpolitik darlegt. Da war er gerade frisch zum Bundeskanzler gewählt worden, mit 73 Jahren. Und als er 14 Jahre später im Oktober 1963 zurücktrat, tat er dies im stattlichen Alter von 87 Jahren. Adenauer hat die Geschichte der Nachkriegszeit maßgeblich geprägt. Es ging ihm, das wird in der besagten Rede deutlich, um die Rückkehr Deutschlands in den Kreis der Völkergemeinschaft als gleichberechtigter Partner. Hören wir noch mal rein in diese Rede.
Wir können und dürfen nicht davon ausgehen, dass nun bei den anderen plötzlich ein völliger Stimmungsumschwung gegenüber Deutschland eingetreten ist. Die Methode der deutschen Außenpolitik muss sein, langsam und stückweise weiterzukommen. Sie muss vor allem auch psychologisch sein und sie muss versuchen, das Vertrauen wiederzuerwerben, das leider Gottes wir Deutsche durch den Nationalsozialismus in weitem Umfange verloren hatten.
Ja, wie Adenauer betont, war es auch psychologisch eine sehr schwierige Mission, nach all dem, was die Deutschen unter den Nazis angerichtet hatten, das Vertrauen in diese Nation wiederherzustellen. Was haben die Deutschen in West und Ost ihm zu verdanken? Was war vielleicht auch problematisch an seiner Kanzlerschaft? Und wie ging er insbesondere mit dem verheerenden Erbe des Nationalsozialismus und mit der Schuld um, die Deutschland auf sich geladen hatte? Darum soll es in der kommenden halben Stunde gehen, hier im Diskurs mit Stefan Nölke. Und dazu habe ich einige Tondokumente aus dem ARD-Archiv herausgesucht. Und dazu bin ich im Gespräch mit dem Historiker Norbert Frey, emeritierter Professor der Universität Jena, der gerade eine Biografie über den ersten bundesdeutschen Kanzler geschrieben hat. Konrad Adenauer, Kanzler nach der Katastrophe, lautet der Titel, erschienen bei CH Beck. Und damit herzlich willkommen, Norbert Frey, hier bei MDR Kultur.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Nölke.
Norbert Frey, inwieweit ragt Adenauer mit dem, was er erreicht hat, in unsere Zeit hinein? Was war das große Verdienst?
Das, was an erster Stelle hier zu nennen ist, ist in der Tat in einem engen Zusammenhang zu den Zitaten, die Sie gerade gebracht haben. Adenauer gelingt es durch eine unglaublich konsequente, klare Politik der Westbindung, wie man sagt, diese junge Bundesrepublik in vergleichsweise kurzer Zeit zu einem Partner der europäischen, der westeuropäischen und der transatlantischen Gemeinschaft zu machen. Und das ist sein zentrales Verdienst. Das ist natürlich ein Verdienst, von dem zunächst und vor allem die Bundesbürger profitieren. Und zugleich steckt darin auch schon eine implizite Aussage über die Frage, wie Adenauer mit dem Problem der deutschen Einheit umgegangen ist. Das bleibt das höchste Ziel, die deutsche Einheit, aber es ist nicht das erste Ziel.
Darauf kommen wir später nochmal zurück. Aber lassen Sie uns zunächst nochmal auf Adenauers Persönlichkeit vielleicht auch eingehen. Sie sind ja als Historiker eher für die kritischen Töne bekannt, wenn es um die Gründerjahre der alten Bundesrepublik geht. Vor allem, dass derart viele Altnazis und Naziseilschaften in der Justiz, in Polizei und Geheimdiensten, in der Verwaltung, aber auch in der Politik auf hohen, einflussreichen Posten saßen, hatten sie immer auch im Fokus. Ich erinnere mich an einen Satz aus einem ihrer vielen Bücher, in dem sie sinngemäß geschrieben haben, dass es überhaupt an ein Wunder grenzt, dass sich in Anbetracht dessen die Demokratie in Westdeutschland so gut und stabil entwickelt habe. Nun haben Sie sich Adenauer als vorderster Repräsentant eben dieser Gründerjahre und herausragende Figur zugewendet und herausgekommen ist eine kritische Biografie, wie man das von Ihnen gewohnt ist, in der Sie aber doch viele anerkennende Worte auch finden. Was hat Sie an Adenauer interessiert, auch an seiner Persönlichkeit? Was ist das Faszinosum?
Das Faszinosum an Adenauer ist, dass er zum einen ein glasklarer Anti-Nazi Zeit seines Lebens gewesen ist. Ein Mann, der von den Nationalsozialisten als Kölner Oberbürgermeister aus dem Amt gejagt wird, 1933, dann 12 Jahre in dem verbringt, was man in Bezug auf andere Menschen und manchmal nicht unbedingt ganz zu Recht die innere Emigration genannt hat, was man in Bezug auf Adenauer nie so genannt hat, aber was es tatsächlich für ihn gewesen ist. Er hat 12 Jahre lang wirklich in äußerster Zurückhaltung und auch Angst um sich und um seine Familie gelebt. Und er wird dann von den Alliierten, zunächst von den Amerikanern und dann von den Briten gewissermaßen aus dieser selbstgewählten Isolation zurückgeholt und wird als Oberbürgermeister wieder eingesetzt und kommt mit einem sehr, sehr klaren Kompass und vor allem mit einem sehr, sehr klaren Bewusstsein über das Versagen der Deutschen in die Politik zurück und wird dann Bundeskanzler.
Ja, bei einer Gelegenheit hat er selbst ganz offen darüber gesprochen, wie es ihm und seiner Familie unter den Nazis ergangen ist. Das war im Januar 1960 in einer Fernsehansprache, nachdem zwei rechtsextreme junge Leute Nazi-Parolen an die Synagoge von Köln geschmiert hatten und es in der Folge überall in der alten Bundesrepublik zu sehr vielen Nachahmungstaten kam. Da meldete sich die braune Vergangenheit vor aller Augen heftig zurück. Daraufhin wandte sich Adenauer an das deutsche Volk mit folgenden Worten.
Dazu möchte ich Ihnen, meine Zuhörerinnen und Zuhörer im In- und Ausland, einige Worte sagen. Ich erachte mich als besonders befugt dazu. Meine Familie und ich sind selbst Opfer des Nationalsozialismus. Es genügt wohl, wenn ich Ihnen sage, dass ich 4-mal auf einer Todesliste der Nationalsozialisten gestanden habe und dass es an ein Wunder grenzt, wenn ich diese Jahre lebend überstanden habe. Und mein Verhältnis zum Judentum? Nun, 2 Juden waren es, die als meine Familie und ich uns in der Zeit des Nationalsozialismus in großer finanzieller Bedrängnis befanden, als Erste mir finanzielle Hilfe anboten. Sie wussten, wie ich zu den Juden immer gestanden hatte. Als ich Bundeskanzler geworden war, habe ich mit ganzer Kraft mich eingesetzt für das Wiedergutmachungsabkommen mit Israel. Ich wollte damit vor der ganzen Welt kundtun, dass das heutige Deutschland dem Antisemitismus von Grund auf ablehnt.
Professor Norbert Frey, wie interpretieren Sie diese Ansprache? Das ist der erste Teil dieser Ansprache, in der er auf seine Gegnerschaft zu den Nationalsozialisten zu sprechen kommt. Aber es hat ja einen Subtext auch. Was steckt da dahinter?
Ja, das ist in der Tat richtig, dass es kaum eine andere vergleichbare Ansprache gibt oder eine öffentliche Äußerung Adenauers, in der er so persönlich und so direkt und unmittelbar wird, auf seine eigene Verfolgung der NS-Zeit Bezug nimmt, implizit auf seinen alten, langjährigen Freund Danny Heinemann. Das ist einer der beiden, die hier genannt werden. Und dass gewissermaßen hier die persönliche Ebene mit der Pflicht, in der er sich sieht als Bundeskanzler oder gesehen hat in den unmittelbaren Jahren nach Beginn seiner Amtszeit mit dem sogenannten Israel-Abkommen, dass es darum gehen muss, sozusagen die Wiedergutmachung, so nannte man das damals, und das ist ein Begriff, mit dem wir uns heute nicht besonders wohlfühlen, aber dass es um dies gehen muss in einer Situation, in der wohl eine Mehrheit der Deutschen damit eigentlich nicht einverstanden gewesen ist.
Er hat sich ja auch sehr um die Annäherung an Israel bemüht, persönlich auch. Ja. Er hat Ben-Gurion 2-mal getroffen, einmal in New York, da war er noch im Amt, und dann später, als er schon im Ruhestand war. Und Ben-Gurion, der Gründervater des israelischen Staates, als sich Ben-Gurion zurückgezogen hat in die Negev-Wüste, in einen Kibbutz, und hat ihn dort Da war Adenauer auch schon nicht mehr im Amt, hat ihn dort besucht.
Ja, also das ist eine denkwürdige Begegnung, die zweite vor allem gewesen. Und dann kommt ja auch Ben-Gurion zu seiner Beerdigung bald darauf nach Köln. Also in der Tat, es ist die, wenn Sie so wollen, einsame Entscheidung des Bundeskanzlers, dass diese, und er spricht intern auch davon, diese Sühnezahlung geleistet werden muss. Und zugleich verkauft er dies gegenüber der deutschen Öffentlichkeit auch als eine Notwendigkeit, um gewissermaßen den deutschen Namen international wieder satisfaktionsfähig zu machen. Also es ist eine Voraussetzung, um auf der internationalen Ebene mitzuspielen. Insofern hat es auch einen zweckhaften Charakter, aber es ist gar kein Zweifel, dass es für Adenauer auch einer tiefen persönlichen Überzeugung folgt.
In dieser Ansprache, wenn man sie weiterverfolgt, das klang so ein bisschen am Ende schon an, nimmt er die Deutschen als Ganze in Schutz. Das war also sein Mantra, ihr seid gar keine Nazis und dieser Dämon ist eigentlich ausgetrieben. Und wenn man diese Täter oder solche, die diese Schmierereien, Hakenkreuze zu verantworten haben, wenn man die in flagranti erwischt, dann soll man eben eine Tracht Prügel am besten verabreichen. Also das wird auf dem Niveau von dummen jungen Streichen verhandelt. Und in gewisser Weise entspricht das ja auch nicht so ganz der Wahrheit, sondern Nein. hat auch ein psychologisches Moment.
Ja, also ich nenne es ein therapeutisches Beschweigen der Vergangenheit, dessen sich Adenauer in der allermeisten Zeit befleißigt, auch ein Beschönigen. Er spricht ja zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Mord an den europäischen Juden von Unrecht. Das ist nun eine denkbar schwache Vokabel, aber er versucht, die Dinge in der Diskretion des Unkonkreten zu halten, zur Schonung dieser seiner Landsleute, von denen er ein ganz klares Bild hat und gegenüber denen er ein außerordentlich großes Misstrauen in ihre politische Urteilsfähigkeit, in ihre Vergangenheit und all dies hat. Aber er weiß auf der anderen Seite, und das gilt natürlich für alle demokratischen Parteien, dass sie jetzt diese ehemalige postnationalsozialistische Volksgemeinschaft in die Demokratie integrieren müssen und wollen und dass sie die für die Demokratie gewinnen wollen, die vorher eben noch vor 10 Jahren Hitler zugejubelt hatten.
Da ist Adenauer sehr weit gegangen, das muss man auch sagen und das sagen Sie auch in Ihrem Buch. Ganz berühmt ist natürlich der Fall Hans Globke, Kanzleramtsminister und engster Mitarbeiter Adenauers, der an der Auslegung der Nürnberger Rassegesetze von 1935 beteiligt war. Ein Skandal, der natürlich auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs die SED und ihre Justiz ausschlachten konnte, indem das oberste Gericht Hans Globke im Juli 1963 in Abwesenheit zu lebenslanger Haft verurteilte. Hören wir mal aus diesem Urteil einen kleinen Auszug.
Im Namen des Volkes. Der Angeklagte wird wegen in Mittäterschaft begangenen fortgesetzten Kriegsverbrechens und Verbrechens gegen die Menschlichkeit in teilweiser Tateinheit mit Mord zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Gründe. Der Angeklagte Globke hat in den Jahren 1933 bis 1945 schwere Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Verbrechen des Mordes begangen. In diesem Prozess hat das oberste Gericht der Deutschen Demokratischen Republik in umfassender Beweisaufnahme diese Verbrechen öffentlich festgestellt.
Ja, ein gefundenes Fressen für die SED-Propaganda. Lassen wir mal außen vor, inwieweit diese Vorwürfe dann tatsächlich auch gestimmt haben. Aber in der Tat, er war natürlich schwer belastet, Hans Globke, und war umstritten auch im eigenen Land in Westdeutschland. Inwieweit steht er denn auch pars pro toto als vielleicht prominentester Fall und prominenteste Figur von NS-belasteten Leuten in ganz, ganz hohen Positionen?
So jedenfalls wird Hans Globke immer zitiert und sozusagen der Fall Globke in der Historiographie auch bewertet, dass Adenauer mit seiner Ernennung 1953 nach der zweiten Bundestagswahl wird er Amtschef Adenauers und es ist ganz klar, er ist sein engster Mitarbeiter, das haben Sie schon gesagt, bis zum Schluss. Dieser Hans Globke wird wahrgenommen als das vergangenheitspolitische Signal an die sogenannten Ehemaligen, dass ihre Reintegration gewünscht und akzeptiert ist. Ich argumentiere, dass es dieses Signals zu diesem Zeitpunkt in den frühen 50er Jahren im Grunde genommen gar nicht mehr bedurft hatte, sondern wie ich in meiner vergangenheitspolitischen Studie seinerzeit schon gezeigt habe, es geht ja viel früher, es geht 48, 49, dieser Prozess der Reintegration, des Endes der Entnazifizierung und dieses Signals der Einladung an die Ehemaligen los. Insofern ist es tatsächlich wohl eher so, dass Adenauer in diesem Hans Klopke, einem Zentrumsmann, einem Mann aus seinem Milieu in einer gewissen Weise geglaubt hat und ihm vertraut hat, dass er gewissermaßen diese Chance, die er auch damit natürlich bekommen hat, in Adenauers Sinne ausfüllen würde. Und das hat ihn nicht getrogen. Und zugleich ist Adenauer derjenige, der sich in den Wellen der Attacken, die ja auch die Sozialdemokratie natürlich schon sehr früh gegen Klopke führt, dann durchaus vorbehält, zum Beispiel noch 1956 zu sagen, ja, also Klopke ist ein ganz exzellenter Mitarbeiter. Ich kenne keinen, der das so perfekt für mich machen würde wie er. Aber ich muss Ihnen sagen, das sagte dann einem Reporter, ich für meine Person hätte das nicht gekonnt, im Reichsinnenministerium zu bleiben. Also man sieht hier diese Ambivalenz, diese einerseits das Festhalten, auch natürlich eine gewisse Sturheit angesichts der Angriffe aus Ostdeutschland und angesichts dieser Propaganda-Inszenierung gegen Klopke und andererseits aber auch sozusagen doch noch den Unterschied zwischen sich und Klopke als einem Vertreter dieser Funktionseliten, die alle den Nationalsozialisten, die Hitler den Staat gemacht haben. Aber insofern ist er dann doch auch wieder ein Prototyp, Klopke, für die Funktionseliten in allen Bereichen von Politik, Kultur, Wissenschaft, die eben in der Tat in der Ära Adenauer ihre zweite Chance bekommen haben.
Es gibt ja dieses famose Wort vom braunen Wasser, das Adenauer zugeschrieben hat.
Vom schmutzigen Wasser, das er nicht wegschüttet, wenn es kein reines gibt.
Genau. Ist das authentisch, dieses Zitat?
Das ist authentisch, das sagt er in einer Diskussion mit Journalisten in einem dieser sogenannten Teegespräche, also aus dem man nicht direkt zitieren durfte eigentlich. Das sagte also wortwörtlich dieses kölsche Sprichwort. Und das bringt im Grunde genommen seinen ganzen Pragmatismus auf den Punkt. Aber es ist natürlich auch ein Pragmatismus eines Mannes, der sozusagen einen klaren Führungsanspruch formuliert und der weiß, dass ganz große Teile dieser Funktionseliten, die im Nationalsozialismus so perfekt funktioniert haben, jetzt auch zu jener Form des Opportunismus unter den neuen demokratischen Verhältnissen bereit sind, auf die ihn Adenauer im Grunde genommen setzt und setzen muss.
Apropos Köln, weil Sie jetzt Köln erwähnt haben, Adenauer war Rheinländer, Adenauer war durch und durch bürgerlich, er war durch und durch katholisch, er war jemand, dem alles Preußische zuwider war, also diese typisch wilhelminische Großmannssucht, diese nationalistische Großmannssucht zuwider war, alles Militärische auch. Das ist das Narrativ, fast ein bisschen klischeehaft schon. Ist es trotzdem richtig?
Es ist jedenfalls vieles daran richtig. Es gibt von ihm diesen berühmten Satz, haben Sie schon mal ein Militär mit einem intelligenten Gesicht gesehen? Also das zeigt in der Tat seine Distanz zu Militär, auch zu Diplomatie, zu den Diplomaten der alten Wilhelmstraße, die er aber natürlich trotzdem als sein eigener Außenminister, der er ja dann ist in der ersten Zeit, auch wieder benutzt. Auf der anderen Seite muss man sagen, er ist fast die gesamte Weimarer Republik hindurch als jemand, der ja für die Weimarer Republik auch eintritt, Präsident des Preußischen Staatsrates, also der Zweiten Kammer. Er ist oft und oft in Berlin.
Er wurde gehandelt zweimal, dreimal,
je nachdem, wie man das interpretieren will, als künftiger Reichskanzler von seiner Partei, vom Zentrum aus, winkt dann auch ab. Er hat ja diesen sicheren, übrigens auch höchst bezahlten Job als Oberbürgermeister in Köln mit allen Privilegien, die das auch hat und mit allem Erfolg und mit aller Gestaltungsmacht und weiß natürlich, wie schnell man auch als Reichskanzler wieder weg sein kann. Und vor diesem Hintergrund winkt er zweimal jedenfalls ab.
Und war dann auch der richtige Mann zur richtigen Stunde. Aus vielerlei Gründen, wie Sie ja auch schreiben, weil er schon im vorgerückten Alter war und weil die mittlere Generation entweder an der Front gefallen war oder diskreditiert war, viele jedenfalls. Und im hohen Alter wird er Bundeskanzler. Und aufgrund seiner bürgerlichen, katholischen Herkunft war er der Mann, der eigentlich dann auch die Aussöhnung mit Frankreich vollziehen konnte. Er konnte gut mit Charles de Gaulle.
Ja, er ist von Anfang an und im Grunde genommen greift er zurück auf Ideen, die er schon in der Weimarer Zeit gehabt hat, ist er ein überzeugter Westeuropäer. Und das fällt ihm als Kölner leicht und darauf gründet ja auch dann der Verdacht und die Behauptungen, die auch von Ost-Berlin dann instrumentalisiert worden sind, dass also Adenauer ein Vertreter des rheinischen Separatismus nach dem Ersten Weltkrieg gewesen sei und insoweit im Grunde genommen immer diese Tendenz gehabt hat, die sich dann vermeintlich nach 1949 offenbart hat, der Spalter.
Ich habe zum Thema Adenauers Haltung zur Wiedervereinigung auch einen dokumentarischen Ton herausgesucht. Da wird ganz deutlich, was eigentlich sein Programm und seine Befürchtung ist. Es handelt sich um eine Rede, die er 1956 auf einem CDU-Parteitag gehalten hat.
Die Fahrt der Wiedervereinigung ist für uns Deutsche, und ich wiederhole nochmals, Deutsche diesseits und jenseits des Eisernen Vorhanges, eine Frage des tiefsten Gefühls. Für die anderen Länder ist sie eine Frage des Verstandes. Aber seien wir uns dabei doch klar, dass in manchen Ländern starke Minderheiten mit der Fortdauer des gegenwärtigen Zustandes einverstanden sind. Und halten wir uns vor Augen, dass wir ohne die tatkräftige Mithilfe der freien Völker der Welt diese Zustimmung der Russen zu freien Wahlen und Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit nicht erhalten werden. Darum glaube ich, wir sollten uns bei dieser Frage nicht lediglich uns ergehen in mehr oder weniger geschickten oder ungeschickten emotionalen Redensart.
Ja, was ist die Aussage? Haltet den Ball flach, sagt er zu seinen eigenen Parteifreunden. Das ist schon auch bemerkenswert.
Das ist bemerkenswert und es ist ja überhaupt auf der Linie dessen, was man beobachten kann, dass Adenauer, wenn es um die Aufrührung, sagen wir, nationaler, also auch gesamtdeutscher Emotionen geht, immer zur Zurückhaltung mahnt und vorsichtig ist. Das ist 1953 nach dem 17. Juni so. Da hält er den Ball sehr, sehr flach, um in ihrer Sprache zu bleiben und warnt vor übersteigerten Reaktionen. Und das ist 1961 nach dem Mauerbau wieder so, als was ihm die Westberliner wirklich schwer übel nehmen und nicht ganz aus unverständlichen Gründen. Tage braucht, über eine Woche braucht, bis er dann endlich mal in West-Berlin auftaucht und seine Solidarität mit der geteilten Stadt zum Ausdruck bringt. Also mit anderen Worten, er ist eigentlich, was das angeht, immer sehr zögerlich. Er ist klar als Antikommunist und er ist klar in seinem Verständnis des Kalten Krieges, aber er ist jemand, der versucht, die Dinge nicht zu eskalieren.
Und es gab ja auch große Widerstände. Das heißt, er musste seine Politik der Westintegration auch gegen heftige Widerstände in den eigenen Reihen natürlich da durchsetzen. Das wird heutzutage, glaube ich, auch vergessen.
Das wird gerne vergessen. Es wird auch vergessen, dass die FDP, sein Koalitionspartner am Anfang, ja doch eine in Teilen nationalsozialistische Partei im Sinne von dem Personal gewesen ist. Und die Altliberalen, die Württemberger Freisinnigen, nur ein Teil der Partei ausgemacht haben. Die DP ist eine ausgesprochen rechte Partei, die ist auch in der Koalition. Also mit anderen Worten, er hat immer auch Führungsstärke innerhalb des Regierungslagers zu beweisen.
Konrad Adenauer, eine herausragende Figur der deutschen Geschichte. die der Historiker Norbert Frei in seinem neuen Buch mit kritischer Distanz würdigt. Konrad Adenauer, Kanzler nach der Katastrophe, so lautet der Titel, erschienen bei C.H. Beck. Professor Norbert Frei, allerbesten Dank für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
Mein Name ist Stefan Nölke. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch eine gute Zeit.
Wenn Sie morgen aus dem Haus gehen, passen Sie auf, wo Sie hintreten. Es könnte nämlich sein, dass auf diesem Pflasterstein schon ein Kaiser stand.
Im Jahr 973 jedenfalls besucht Otto I. die Osterpfalz in Quedlinburg ein letztes Mal.
Vielleicht kam Mendelssohn an dieser Häuserecke die Idee zum eigenen Konservatorium.
Ich möchte Leute ausbilden, wo ich weiß, das sind dann die, die später vielleicht als Instrumentalisten mal bei mir im Gewandhaus spielen.
Und möglicherweise gab Friedrich Fröbel genau an dieser Stelle seinem Konzept den Namen.
Und dort muss er gestanden haben und hat auf die Gärtchen geschaut hier in Blankenburg und hat dann ausgerufen, Kindergarten soll meine Anstalt heißen.
Bei uns in Mitteldeutschland gibt es noch so viel zu entdecken. Weltgeschichte vor der Haustür. Der MDR Kultur Podcast in der ARD Audiothek.